Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 12. Juli 2021. Ja, und wir haben gerade einen Artikel eingestellt von der BBC. Da sieht man Neptun, der in Großbritannien in der Ortschaft New Haven an der Kaimauer erschienen ist, also der sogenannte Meeresgott, der sich aus dem Wasser erhoben hat. Andreas, ein echtes Naturschauspiel.
Ja, also wir haben ja zurzeit sowieso der diesem auch ambivalenten Wettersystem, die wir hier haben, relativ starke Stürme und immer wieder relativ große Wellen auch auf dem Meer. Und das ist ein beeindruckendes Bild, weil man wirklich dieses Profil des Neptuns so deutlich erkennen kann. Ja, wir haben hier heute einen ruhigen Tag. Windstill, die Sonne scheint und es ist wunderbar, nachdem wir gerade am Wochenende doch auch viel Regen hatten. Das heißt also kurz, aber kräftig. Das war ein Ausläufer eines Hurricanes aus dem Golf von Mexiko. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind immer ganz froh, dass wir so ein bisschen weiter weg, auch vom großen Wasser weg wohnen. Viele wollen ja immer gern so direkt am Wasser sein, aber das Wetter ist hier nicht vergleichbar und die klimatischen Verhältnisse, wie das in Deutschland oder in Europa ist. Und deshalb sind wir hier ganz glücklich, dass wir hier oben das Ganze schön beobachten können.
Ja, ich meine, die Naturgewalten sind nicht zu unterschätzen und wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit, wo im Moment das Dunkel hier auf der Erde auftrumpft und sagt, wow, jetzt machen wir euch untertan alle. Also es ist jetzt ein bisschen in Anführungsstriche zu setzen, aber es ist schon das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man diese ganzen Weltnachrichten sieht. Wir wissen, am Ende geht es gut aus und dieses Neptunbild, ich muss noch mal kurz drauf zurückkommen, das gibt mir unendlich viel Trost und Kraft, denn so viel Fantasie braucht man nicht, um zu sehen, dass diese Erscheinung erscheinen sollte. Und es ist auch kein Zufall, dass ein BBC-Fotograf ausgerechnet da war und dieses Foto aufgenommen hat. Also nicht irgendein Verschwörungsschwurbler, sondern jemand von der BBC. Dort ist das auch veröffentlicht worden. Schaut es euch nochmal an. Ihr findet es oberhalb des Podcasts, also habe ich vorher jetzt eingestellt und bin mal gespannt, wie dieses Foto auf euch wirkt. Bei mir hat es viel Kraft ausgelöst. Ja, und die braucht man auch bei diesen Meldungen. Wir haben eine Meldung vorliegen von oder über den österreichischen Bundeskanzler Kurz. Krone.at berichtet, der ist losgeflogen jetzt vorgestern zu einer Geheimkonferenz in die USA. Vorher nimmt er noch an einem UNO-Gipfeltreffen zur Bewältigung der Corona-Pandemie teil und anschließend ist er Gast bei einer, wie es hier heißt, der geheimnisvollsten Konferenzen der Welt, hoch oben in den Bergen von Montana. Und dort trifft sich in einem streng von der Öffentlichkeit abgeschirmten Sommercamp für Milliardäre ganz diskret die Weltelite aus Hightech und Global Leaders zum sogenannten Yellowstone Weekend. Und bei Golf und am Kaminfeuer pflegt man dann Gedankenaustausch über die Welt. Nun wissen wir, es hat gerade das Milliardärstreffen im Summercamp von Idaho stattgefunden. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, weil da gibt es jetzt so eine Zusammenfassung, die in den Medien erschienen ist. Können wir gleich auch nochmal drüber reden, wer das so alles ist. Jetzt ist es hier Kanzler Kurz aus Österreich, Andreas. Und wir hatten vor wenigen Wochen, vielleicht 2, 3 Wochen ist es her, seinen Auftritt gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihm also 3,5 Milliarden Euro aus der EU zugesagt hat für eine sogenannte exzellente Zusammenarbeit, und zwar in Sachen Green Deal. Jetzt fliegt er dahin und muss man ganz ehrlich sagen, das scheint ja offenbar ein ganz wichtiger Mann zu werden, dieser Herr Kurz.
Naja, das Erste, was einem jetzt hier auffällt, ist, dass die Hierarchie sich massiv verändert hatte. Es ist ja einmal so, dass Frau von der Leyen Herrn Kurz dann bestimmte Summen zum Wiederaufbau zur Verfügung stellte, natürlich verbunden mit bestimmten Auflagen. Das fand ich auch sehr interessant. Also Herr Kurz war nicht der Staatspräsident eines souveränen Landes, sondern mehr oder weniger Kanzler. Kanzler, sondern untergeordnet der EU. Und wenn man dann noch mal weitergeht und davor die Bilder gesehen hat, wo Frau von der Leyen mit ihrem Gönner wiederum, doch ist noch eine Stufe höher, Bill Gates dort abgebildet war. Früher war es so, dass diejenigen, die Gelder investiert haben in die Politik, das nannte man übrigens früher Schmieren, dass die nicht aufgetreten sind offiziell, aber die treten heute offiziell auf, diejenigen, die das Geld geben, die das Geld verbrauchen. Und hier wird die Hierarchie von Bill Gates über Leyen bis runter zum Kanzler Kurz ganz deutlich hier. Und wenn man dann auch noch sieht, dass Herr Kurz dann eingeladen wird, früher war es so, dass die Staatschef eingeladen haben und dann die freien Unternehmer oder die normalen Bürger oder auch die Reichen dann beim Staatschef eine Audienz bekamen. Heute bekommt der Staatschef eine Audienz bei den eigentlichen Machtinhabern. Also der G7-Gipfel wird damit ad acta gelegt, zumindest was die Wirksamkeit anbelangt. Und wir sehen die neuen Machtstrukturen.
Naja, zunächst ist er ja jetzt in New York beim UN-Gipfeltreffen. Und zwar zur Bewältigung der Mikrobenpandemie. Das heißt, es sind die globalen Netzwerke, die mit den NGOs zusammen die Politiker einfliegen lassen, um sie abzudaten?
Ja, aber die UN ist ja auch eine NGO, das dürfen wir nicht vergessen. Wir nennen es immer dann so freundlich, als wären es dann die Verbindungen aller Staaten, die sich zusammengetan haben. Man darf aber nie die Frage stellen oder zu stellen vergessen, wer partizipiert am meisten davon, wer sind die Initiatoren und wem nützt das Ganze eigentlich? Und dann wird man natürlich relativ schnell pfündig und pfündig ist gut. Und insofern wird das Bildchen nochmal deutlich, was ich gerade gesagt hatte.
Ja, und er ist ja übrigens nicht zum ersten Mal in diesem Yellowstone-Treffen. Da gibt es ja einige Dokumente. Zum Beispiel hat er ein sehr dichtes Beziehungsnetzwerk in der Silicon Valley. Schon 2018 war er dort in diesen Yellowstone-Club geladen worden. Und damals machte er die Hightech-Größen auf die drohende Digitalsteuer in Europa aufmerksam, heißt es. Das habe ihm nun verschafft eine Position als Person of Interest, also eine Person, an der man interessiert ist. Ich finde etwas sehr spannend, diesen Hinweis in diesem Krone-Artikel darauf, dass Bundeskanzler Kurz verpflichtet wird zur Geheimhaltung. Er darf kein Wort über die Themenbereiche und den Teilnehmerkreis des Treffens verlieren. So lautet die Clubregel. Aber was die globalen Entscheidungsträger bewegt, ist ja schon aus den Themen und aus der Teilnehmerliste des UN-Gipfels davor ersichtlich. Alles dreht sich um den Umgang mit der Pandemie, ihre langfristigen Auswirkungen und den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Das heißt, Andreas, auch in diesem Artikel wird deutlich, dass der UN-Gipfel und das Treffen der Milliardäre in Yellowstone miteinander verknüpft sind.
Ja. Also man stelle sich vor 35 Jahren, Mitte der 80er Jahre, wäre ein solcher Vorgang aufgetreten, ganz offiziell. Ich glaube, der Kanzler wäre sofort zurückgetreten, weil da natürlich ganz deutlich wird, dass die Demokratie nicht nur ausgehöhlt wird, sondern schlichtweg final vernichtet. Und das sind ja jetzt die Ergebnisse. Interessanterweise kümmert sich gar keiner mehr so wirklich drum und man findet es völlig normal, dass ein Herr Bezos oder ein Herr Musk oder wer auch immer dann die Welt regiert. Und so soll es halt sein. Die nennen sich dann Philanthropen, treffen sich, fliegen mit ihren Learjets in Massen nach Idaho. Zwischen den Kühen landen sie dann irgendwo auf einem kleinen Regionalflughafen und erklären uns, nachdem sie alle mit ihrem eigenen Jet angekommen sind, wie sich die Menschen im Rahmen der Klimaerwärmung zu verhalten haben. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die auf dieser Welt ihr Dasein fristen müssen und nicht mehr genügend zur Verfügung haben, weil das Geld sich genau dort in Idaho dort konzentriert gezeigt hatte. Es sind schon atemberaubende Zeiten.
Ja, und es gibt auch schon eine erste aktuelle Meldung von diesem Treffen in New York, und zwar von MSN News. Und da heißt es, Kurz hat sich schon geäußert und findet kurze, klare Worte. Es heißt hier, drohen wegen Delta schärfere Corona-Regeln. Gegenüber heute.at, das ist ein Nachrichtenportal aus Österreich, spricht Kanzler Kurz in New York Klartext und gibt Ausblicke. Also er sagt, das Virus wird nicht verschwinden. Es wird uns noch Jahre beschäftigen. So dämpft er die Hoffnung vieler. Dann, geschützt ist nur, wer geimpft ist, hat er ganz deutlich gesagt. Und angesichts der derzeit grassierenden Delta-Variante gibt er sich keiner Illusion hin, die Corona-Zahlen werden wieder ansteigen, auch bei uns definitiv. Also ich glaube, man bekommt da auch ein paar hellseherische Fähigkeiten bei solchen Treffen mit. Und er sagt dann, wer nicht geimpft ist, hat ein sehr großes Risiko, dass er sich irgendwann ansteckt. Wenn nicht jetzt sofort, dann im Herbst und im Winter. Jo, Andreas, jetzt gibt es aber viele Leute, die haben sich schon angesteckt, ohne es zu wissen und sind auch genesen und haben das Ganze durchstanden, ohne dass sie es gemerkt haben. Haben wir nämlich letzte Woche vorgelesen von der Tagesschau, da gibt es ja eine neue Studie und 40% sollen es sein, die wieder genesen sind. Heißt mit anderen Worten, bei den allermeisten, die sich angesteckt haben, ohne es zu merken, gab es derartige Verläufe, dass sie gar nichts bemerkt haben.
Ja, mit Logik hat das alles überhaupt nichts mehr zu tun. Man spricht von einer Dunkelziffer, das fand ich so toll. Das hat Jens Riewer in der Tagesschau so wunderbar vorgelesen, ohne dabei in ein schallendes Gelächter auszubrechen. Das fand ich schon wirklich beeindruckend, sich so unter Kontrolle zu haben bei einer solchen unsinnigen Meldung, dass Tausende von Menschen, also quasi infiziert waren und sie sind symptomlos durch diese Infektion durchgelaufen, haben damit also quasi ihre Antikörper gehabt, weil ihr Körper ganz normal reagiert hat, wie es die Natur natürlich vorschreibt. Und was jetzt hier Kanzler Kurz sagt, ist natürlich absurd. Das heißt, jemand, der krank war und genesen ist, muss zusätzlich geimpft werden, obwohl er ja die Antikörper schon hat, sonst wäre er ja gar nicht genesen. Also das sind solche Doppeldeutigkeiten und da wird eben nicht Rücksicht genommen, dass man Menschen gefährdet. Und übrigens, jeder Mensch sollte auch das Recht haben, sich anzustecken. Es kann nicht sein, dass der Staat regiert und sagt, ihr habt euch impfen zu lassen. Das verstößt wirklich gegen die Menschenrechte in der Urform.
Ja, also ich habe den Text hier von der Tagesschau vorliegen, den du gerade zitiert hast, nur noch mal der guten Ordnung halber. Er sagt also dieses berühmte Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit fällt mir ein, wir wollten eigentlich heute mit dem Nachrichtenüberblick beginnen. Das machen wir dann ab Mittwoch, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Und dann sagt er, die Dunkelziffer unter den Corona-Infizierten in Deutschland ist offenbar weit höher als bisher angenommen. Nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz wissen mehr als 40% der Betroffenen nichts von ihrer Erkrankung. Dabei gäbe es Belege dafür, dass sich insbesondere Ältere häufig unbemerkt ansteckten, berichten die Wissenschaftler. Und was übrigens spannend ist in diesem Beitrag von der Tagesschau, ich habe mir den dann nochmal in Ruhe angeguckt und noch etwas herausgeschrieben. Da sagt die Journalistin, die den Filmbeitrag gemacht hat, Sandra Bieger heißt sie, von einer der größten Corona-Studien Deutschlands erhoffen sich Politik und Wirtschaft Erkenntnisse, wie man die Pandemie besser in den Griff bekommt. Nach rund 1,5 Jahren oder anderthalb Jahren Corona hat das RKI offiziell rund 3,73 Millionen Menschen als Infizierte erfasst, aber immer noch gibt es eine hohe Dunkelziffer. Laut der Studie wissen mehr als 40% aller Infizierten nichts von ihrer Infektion. Und sie sagt dann weiter, die hohe Dunkelziffer ist eine Überraschung. Weitere Ergebnisse der Studie sind unter anderem, dass Kinder keine Pandemietreiber sind, weil sie ein besseres Immunsystem hätten.
Ja, also es ist wirklich schwierig, wie wir da über Monate drauf rumreiten müssen, dass da überhaupt ein bisschen Struktur reinkommt in die Logik. Aber sie kommt halt nicht rein, weil jemand, der infiziert war, wird als ehemalig krank bezeichnet. Und wir haben eins gelernt, krank ist man dann, wenn man Symptome hat. Und symptomlos Kranke gibt es nicht. Infizierte mag es geben, der Körper wehrt sich dann dagegen, dafür sind wir ausgelegt. Aber hier geht es eben halt um ganz andere Dinge und da kommen wir wieder in den Zirkelschluss rein, dass Herr Kurz dann auftritt dort in Yellowstone mit den Reichen, die natürlich auch investiert sind in die großen Pharmakonzerne. Und dann bekommt er da wahrscheinlich seine Order. Wie soll ich es denn anders interpretieren, wenn man ihn einfliegen lässt, den Staatschef, und damit wird das Ganze ad absurdum erklärt.
Ja, und er ist da, glaube ich, ganz gut angekommen, denn es heißt, an seinem ersten Abend in den USA besuchte Kurz mit seiner Delegation in der Nacht zum Montag das Restaurant Schilling in Manhattan, welches dem Österreicher Edi Fraunender gehört. Und da gab es keine Maskenpflicht, da kann man sich frei bewegen in den Restaurants. Und jetzt höre und staune man, Sebastian Kurz hat Cola Light getrunken und ein Steak gegessen.
Na, aber ohne Maske vermutlich.
Ja, aber ein Steak, also rotes Fleisch, Andreas. Wir wissen ja, dass wenn der Klima-Lockdown kommt, dass das rote Fleisch verboten wird. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen, dass solche Leute doch nicht mit gutem Beispiel bei solch wichtigen Veranstaltungen vorangehen.
Ja, zumal es ja kriminell ist, wenn man also ein Rinderfleischsteak isst. Das kann man wirklich als kriminell einstufen. Also ich denke mal, das hat ein Nachspiel und das dürfte einen grünen Untersuchungsausschuss nach sich ziehen.
Ja, also ich bin wirklich etwas durcheinander jetzt. Er sagt auf jeden Fall, der Herr Kurz sagt auf jeden Fall, jetzt sei in Europa der wirtschaftliche Wiederaufbau zentral. Darum wird es auch in seiner Rede bei der UNO am Mittwoch gehen. Da hält er also eine Rede. Er sagt, wir müssen jetzt schauen, dass die, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, möglichst schnell wieder in Beschäftigung kommen. Zweites Thema, die Krise hat gezeigt, dass wir bei der Digitalisierung noch viel Luft nach oben haben. Da müssen wir besser werden. Daher ist das einer unserer Schwerpunkte. Hätte wortgleich so auch Uschi von der Leyen sagen können.
Ja, Sie sagen ja alle dasselbe. Ob wir das nun im World Economic Forum hören, wir sehen ja, was Herr Schwab in seinem Buch The Great Reset reingeschrieben hat. Und wir sehen, dass mehr oder weniger alle Politiker, alle Staatsführer diese ganze Argumentation nachbeten. Also wir sehen immer nur die Machtstrukturen hier.
Ja, und Bundeskanzler Kurz trifft dann in New York separat UN-Generalsekretär Guterres, dann mehrere Regierungschefs und Vertreter kleiner Inselstaaten, heißt es hier, denen durch den Klimawandel im wahrsten Sinne des Wortes der Untergang droht.
Tja, wir nehmen es hin, das passt zu den Superlativen, die wir jeden Tag brauchen.
Yellowstone. Yellowstone ist ja also dieses Treffen, das er anschließend nach dem UN-Gipfel dann besuchen wird, hat schon einen legendären Charakter. Es gab 2020 einen Artikel mit Hintergründen bei Vox.com, also einem US-Fernsehsender. Und da heißt es also, dass Google-CEO Eric Schmidt derjenige ist, also ein Milliardär natürlich, der zu Yellowstone regelmäßig einlädt. Immer ein paar Dutzend prominente Wirtschaftsexperten, Politiker aus aller Welt nach Big Sky Country. Und auf dem 5200 Morgen großen Gelände des ultra-exklusiven Yellowstone Club Retreats bringt Eric Schmidt Leute wie Lady Gaga, Senator Cory Booker und etwa 40 andere geladene Gäste zusammen. Das war allerdings von letztem Jahr. Um von den Führungskräften zu hören, darum geht es jetzt, zu denen auch einige Google-Führungskräfte gehören. Und wenige Menschen nur erfahren von diesen Treffen. In der Welt der Milliardäre und anderer Eliten sind diese Art von noblen Ausflügen oft, wie es hier heißt, Ideengipfel oder Wochenenden für denkende Leaderships. Und sie sind in der Regel, es heißt öffentlich, aber die Presse darf natürlich nicht rein. Und es werden natürlich auch nur wenige Fotos gemacht, die dann erstmal gecheckt werden, bevor sie rausgegeben werden. Und seit 2012 gibt es diese Yellowstone-Treffen. Und letztes Jahr gab es es nicht, weil wegen der Mikrobe eine Pause eingelegt wurde. Aber es bleibt, wie es hier in diesem Artikel heißt, weiterhin geheimnisvoll, wird eben nur selten erwähnt. In den Fokus kommen die Tech-Watchdog-Gruppen. Die Tech Transparency-Projekte, die durch Social-Media-Posts und Flugaufzeichnungen und so weiter. Es gibt hier also Kernthemen, gerade wenn wir uns vorstellen, dass das eben der CEO von Google ist, der dort einlädt. Das heißt also, all das, was auch Donald Trump passiert ist, dass er da aus Facebook und aus Google und aus Twitter und so weiter verbannt wurde, kann man davon ausgehen, dass solche Strategien eventuell dort auch mit festgezurrt werden. Andreas, diese Luxusresorts, wo sich die Milliardäre treffen, wie ja jetzt auch in Idaho, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Du hast es ja gesagt, früher sind Regierungen dazu in der Lage gewesen, Experten einzuladen, um in Thinktanks zu überlegen, wie man welche Probleme lösen kann. Wenn man aber jetzt weiß, dies sind Milliardäre, die so etwas veranstalten und die Regierungschefs einladen und die müssen da auch antanzen und die wollen ja wahrscheinlich auch antanzen und mitmischen, dann gibt es ja die Frage und die stellt sich unwillkürlich, Milliardäre sind ja nicht Milliardäre, weil sie desinteressiert sind am Geld verdienen, sondern eher das Gegenteil ist ja anzunehmen. Kann es sein, dass wir jetzt eigentlich am Ende dieser alten Zeit auf der Erde, die ja transformiert wird, dass wir praktisch nur noch gelenkt werden von Zahlen, vom Geldverdienen und von weiterem Wachstum, aber nur noch für ganz wenige?
Ja, natürlich eindeutig, Geld regiert die Welt. Das ist nun einmal die Frage. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja immer deutlicher abgezeichnet. Früher, da war es wirklich so, dass ein Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz oder von BMW dann eine Audienz bekam im Kanzleramt bei Frau Merkel. Und dann irgendwann war es dann so, dass Frau Merkel oder auch Herr Kohl dann eingeladen wurden, will ich es mal so sagen, oder eingenordet wurden. Sie hatten dann in die Firmenzentrale zu kommen, zum Beispiel zu Mercedes, und haben draußen noch im Gang gewartet. Oder ein Ministerpräsident eines Landes, der hat dann in den Konzernen draußen auf irgendeinem Stuhl gesessen und gewartet, bis der Chef ihn reingerufen hat. Das heißt, es hat sich natürlich alles verdreht. Und das sind die Dinge, die hier immer deutlicher werden, wo die Machtstrukturen sind. Wir wissen von den ehemaligen ganzen Gruppierungen, ob das die Bilderberger sind oder die trilaterale Kommission und die Roundtables und all diese Dinge, dass mehr oder weniger die Politiker eingenordet wurden. Das konnte man dann ja sehen, wenn sie auf einer solchen Konferenz waren und welche Entscheidungen dann getroffen wurden. Heute läuft das ganz offen ab. Für mich sind die sogenannten Staatschefs Kopierer. Und die sind nicht von Canon, die sind auch nicht von HP, sondern die heißen dann zum Beispiel Baerbock, wenn sie denn Kanzler werden sollten. Aber das sind, wir wissen ja auch, dass da kopiert wird. Und das reicht ja auch aus, wenn sie keine eigenen Gedanken mehr brauchen, sondern bekommen mehr oder weniger ihre Order als Befehl ausgegeben und führen das genau durch. Dann ist es auch ganz gut, wenn sie nicht selber zu viel denken und sich selbst zu viel Gedanken machen, womöglich noch Skrupel haben, sondern schlicht und ergreifend ausführen. Wie soll ich es anders interpretieren bei all den Dingen, die du hier gerade vorliest?
Ja, ich möchte jetzt noch mal auf diese Tech Transparency Project Gruppe kommen. Das ist eine Gruppe, die sich das hier näher angeguckt hat, diese Treffen, und eben auch warnt und mahnt und sagt, da ist zu viel Machtkonzentration auf einer Stelle. Und hier wurde dann argumentiert, dass das Bild, das sich ergeben muss, wenn man sich die ganzen Fakten ansieht, dass dieser Herr Schmidt von Google die Prominenten einlädt und als eine Art Softpower benutzt, um Google zu helfen, seine Interessen durchzusetzen und voranzutreiben. Einfach indem man einen Cowboyhut aufsetzt, da lustig ein Bier trinkt und unterhalten wird und kleine Smalltalks macht mit ernstem Hintergrund. Und dazu hat Herr Schmidt und auch Google, als das an sie herangetragen wurde, keinen Kommentar abgeben wollen. Und man schaut schon ein bisschen genauer jetzt darauf. Und da heißt es zum Beispiel, dass Herr Schmidt eben tatsächlich diese Veranstaltungen zu nutzen scheint, um Google mehr Einfluss in der Welt noch zu verschaffen. Und die Meldung sagt unter anderem, der Bericht verweist auf den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ja 2018 schon mal da war, und den mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Enthüllungsreporter Ronan Farrow als Beispiele für frühere Teilnehmer, deren Beziehungen zu Google durch Schmidts Veranstaltungen beeinflusst worden sein könnten. Der Bericht spekuliert, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen Änderungen in der Haltung von Bundeskanzler Kurz zur Besteuerung von Tech-Unternehmen und seiner Teilnahme im Jahr 2018 gibt. Eine Sprecherin von Sebastian Kurz hat eine Stellungnahme dazu abgelehnt.
Ja, was soll man auch machen? Wir wissen, dass der tech-finanzielle Komplex, der da arbeitet, natürlich an der Macht ist und die Würfel sind gefallen. Das große Problem ist ja das Versagen der Aufklärung, denn das sind ja alles Schlagzeilen. Das wären ja alles Skandale, die könnte man jetzt skandieren. Man könnte jetzt jede Zeitung vollmachen. Man könnte jede Online-Ausgabe mit diesen Themen im Prinzip bestücken und die Leute könnten erschüttert sein und man könnte das zurückholen. Das heißt, das Ganze wieder in einen gesunden Lauf reinzubringen, versuchen. Aber da die Medien ja offenbar selbst mit involviert sind in diesen Verstrickungen. Wie soll ich es anders interpretieren bei denen, was ich an Schlagzeilen lese? Wir reden hier über Wahlkampf beispielsweise in Deutschland und da geht es nur um Plagiatsaffären oder um irgendwelche Zusammenhänge, die mit den Menschensorgen überhaupt nichts zu tun haben. Was ich hier interessant finde, ist, wozu gibt es überhaupt noch Wahlen? Das ist doch eigentlich uninteressant, wenn ich sehe, dass die Staatschefs da irgendwo hingezogen werden und zwar egal von welcher Partei sie sind, bekommen ihre Order und haben auszuführen und kriegen auch noch gleichzeitig einen Maulkorb verpasst, dass sie nicht drüber reden dürfen. Also das sind ja Dimensionen, die wären ja wirklich für mich noch vor 5 Jahren nicht vorstellbar. Wobei ich wusste, dass es so läuft oder zumindest geahnt habe, dass es so läuft. Aber dass es ganz offen stattfindet vor unser aller Augen und die Medien darüber berichten, als wäre es das Normalste von der Welt, das ist ja das Versagen.
Ja, und wenn du jetzt berichten würdest, dass zum Beispiel auch Google ja hohe Summen von dem Hedgefonds-Milliardär George Soros bekommt, dann gerätst du ja schon in den Bereich oder in die Gefahr, als Antisemit bezeichnet zu werden. Es gab ein Video, das haben wir gestern Abend eingestellt, von Samuel Eckert, der den Fall von Heiko Schrang aufgearbeitet hat. Heiko Schrang war der Vorwurf gemacht worden, er sei Antisemit. Das Ganze hat er vor Gericht gebracht, hat vor Gericht verloren. Und Samuel Eckert hat erklärt, mit welchen Methoden man arbeiten kann, um den Stempel als Antisemit aufzudrücken.
Ja, es geht hier aus meiner Sicht hier wirklich um einen empfundenen Rufmord. Das ist nicht juristisch, sondern empfunden, dass man hier einen Menschen, der unliebsam ist, und das ist das, was offenbar das System nicht mehr aushält, weil sie eben merken, wie schwierig es wird, dass immer mehr Leute wach werden, dass die Impfkampagne nicht so läuft, wie man geglaubt hat, dass die Impfquote weitaus geringer ist, viele sich der Zweitimpfung verweigern. Und in dieser Situation, und das habe ich mir angesehen, mit Heiko Schrang. Man ist dann ja auf Seiten der gerichtlichen Argumentation bis ins Jahr 2014 zurückgegangen und hat da versucht, irgendwas zusammenzubasteln. Also da stehen einem die Haare zu Berge. Ich kann euch empfehlen, seht euch dieses Video von dem Samuel Eckert an. Er bringt es wunderbar auf den Punkt, weil plötzlich alle Antisemiten werden. Und wenn ich einen George Soros, ich wusste übrigens gar nicht, dass er überhaupt Jude ist, das wusste ich gar nicht. Und wenn ich jetzt aber jemanden nicht kritisieren darf, aufgrund der Tatsache, dass er jüdische Wurzeln hat, zum jüdischen Volk gehört oder der Religion anhängt, dass ich den nicht kritisieren darf, dann bedeutet das, dass ich diesen Menschen damit diffamiere. Ist er offenbar kritikunfähig? Ist er im Prinzip gar nicht in der Lage, in irgendeiner Form auch mal eine Gegenrede zu bekommen? Jeder, der es kritisiert, wird automatisch Antisemit und damit wird der Antisemitismus erst deutlich. Denn wenn ich möchte nicht zu denjenigen gehören, die man nicht kritisieren darf. Mich darf man kritisieren, ich bin sogar stolz darauf, möchte das auch. Und wenn ich dann eine Kritik bekomme, möchte ich daraus lernen und möchte daraus auch dann vielleicht etwas zu verändern
versuchen. Wenn sie berechtigt ist.
Wenn sie berechtigt ist oder möchte sie auch abwehren können. Wenn mir aber quasi jedwede Kritik unterbunden wird, dass man mich nicht mehr kritisieren darf, dann kann ich mich also auch auf Irrwegen befinden und keiner hat das Recht, mich zu kritisieren. Das ist schon wirklich unfassbar.
Es gibt dann keine Korrektur mehr. Aber es zeigt eigentlich den Zustand der Verzweiflung, dass man mit allen Mitteln versucht, Leute, die aufzuklären versuchen, wie Heiko Schrang es wirklich wacker und tapfer tut, auf seine ganz bestimmte Art, dass man diese Leute irgendwie mundtot bekommen soll. Und er hat gesagt, der Heiko Schrang, dass sie nicht bis 2014 zurückgegangen sind, sondern nur Äußerungen von ihm bis 2014 gefunden haben. Einige Facebook-Einträge, wo er George Soros zum Beispiel oder andere Familien, Geldfamilien namentlich genannt hat, was dann schon Antisemitismus bedeutet hatte. Danach, sagt er, nach 2014 gar nichts mehr. Das heißt, sie haben einige wenige Facebook-Einträge gecheckt bis 2014. Danach hätten sie nichts mehr gefunden. Er sagt, es muss eine unglaubliche Arbeit gewesen sein, das alles überhaupt erstmal zusammenzutragen. Das zeigt mir eigentlich, wo die Dinge wirklich festgehakt sind. Nämlich, man weiß, dass es nicht stimmt. Man will ihm diesen Vorwurf aber anhängen und dann ist im Prinzip jedes noch so unlogische Mittel recht. Im Prinzip habe ich selber sowas Ähnliches erlebt vor vielen Jahren, haben wir schon öfter hier drüber gesprochen. Wir sind in einer Phase, wo wirklich die Wahrheit umgedreht wird und zur Lüge gemacht wird und die Lüge zur Wahrheit hingedreht und hinfrisiert wird. Für mich ist nur ein Trost, es kann nicht mehr allzu lange dauern, denn wir gehen ja auch mit rasender Eile, Andreas, auf die Unvernunft, auf die Unlogik und auf wirklich dramatische Ereignisse zu.
Ja, also für mich ist es einfach so, dass wir mit einer inflationären Grundhaltung diese Begrifflichkeiten nutzen und die werden genutzt von den Massenmedien, Nazi, Antisemit und so weiter. Und das schädigt vor allem einen, nämlich diejenigen, die zu den Semiten gehören, nämlich tatsächlich zur jüdischen Bevölkerung gehören, die werden dadurch geschädigt. Und ich sehe ganz offen, es gibt viele große Medienkomplexe, die auch über Soros kritisch berichtet haben, sich da mit dem Antisemitismus eben halt selbst auch geoutet haben, ob das der RBB ist oder ob das der NDR ist,
den sogenannten
Antisemitismus. Also das Absurde ist ja, wenn ich über Goldman Sachs schreibe, über irgendwelche Mitarbeiter, wie die gehalten werden, dass die kaputt gegangen sind, weil sie so unter Druck standen von den Mitarbeitern, dann ist das ja im weitesten Sinne schon eine antisemitische Aussage. Wo sind wir denn gelandet, wenn wir die Dinge nicht mehr diskutieren dürfen? Und ich muss ehrlich sagen, das Video von dem Samuel Eckert hat mich wirklich überzeugt.
Es geht hier noch ganz kurz zu Ende. Die Direktorin dieses Projektes Tech Transparency Project, die da also Licht reinleuchten, die argumentiert, also sie sagt, sie hat keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Politik und Meinungswandel im Zusammenhang mit diesen Konferenzen stehen könnten. Aber sie sagt, dass die Existenz des Rückzugs dieses Geheimtreffens zumindest mal öffentlich bekannt werden sollte. Das finden wir übrigens auch, deswegen berichten wir auch darüber, weil sie sagt, dass es sich hier ihrer Meinung nach effektiv um eine Form der Lobbyarbeit handelt. Und sie sagt, die Geheimhaltung ist auch etwas, das für die amerikanische Öffentlichkeit und nicht nur für die Amerikaner übrigens besorgniserregend sein sollte in Bezug auf die Art des Einflusses, den diese Unternehmen zu üben versuchen, wenn es etwas ist, dass sie für nötig halten, um dann zu schweigen.
Übrigens ist die Geheimhaltung die Grundlage einer jeden Verschwörung. Das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, die ich dabei habe, dass dort eine Verschwörung stattfinden könnte. Denn wenn dort Staatschefs eingeladen werden und es gibt dann einen Bann darüber zu sprechen, dann ist das ein Indiz dafür, dass es sich um eine Verschwörung handelt. Oder habe ich irgendwas mit der Demokratie nicht wirklich verstanden?
Du, Demokratie? Ja, und die Bild-Zeitung hat gestern eben auch über dieses Milliardärstreffen in Idaho berichtet, über das wir neulich auch schon gesprochen hatten. Und Bild sagte dann, hier machte Mark Zuckerberg den Kauf von WhatsApp klar für 19 Milliarden Dollar. Hier entschied sich Jeff Bezos, die Washington Post zu übernehmen. Und man fragt sich, was passiert diesmal? Experten schätzen das addierte Vermögen der rund 5 Dutzend Teilnehmer in Idaho auf diesem Sommercamp auf 1 Billion Euro. Der reichste Teilnehmer Jeff Bezos von Amazon mit 200 Milliarden Und naja, die anderen, Bill Gates und so weiter, die gehen auf die 200 mit strammem Schritt zu.
Ja, das sind die Armen, das geht aber bis runter auch bei den Armen, die mit 500 Millionen dann dastehen, hatten wir neulich mal gelesen. Also das sind auch die Normalverdiener dabei mit lächerlichen 500 Millionen Vermögen. Also man muss sich das wirklich mal vorstellen, worum es hier handelt. 1 Billion, das ist die Hälfte der Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland. Das sind Dimensionen, die überhaupt keiner im Prinzip auf dem Zettel hat, weil er sich die Größenordnung gar nicht vorstellen kann. Und aus diesem Grunde ist es wirklich wichtig, hier zu erkennen, dass hier die Macht ausgeht. Und das sollte auch jeder sich darüber im Klaren sein, wenn er zur Wahl geht oder sich damit beschäftigt, wen wählt er und so weiter, dass er vielleicht mal diese alten Furchen verlässt und einfach mal neue Wege geht und versucht, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Denn dann hat man wirklich Möglichkeiten, auch morphogenetische Felder eines Widerstehens zu schaffen. Und die werden immer größer, wenn die Gedankenformen sich in dieser Form immer mehr verbreiten und auch immer wieder verstärken durch verschiedene Menschen, die so denken. Wir haben neulich darüber gesprochen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man diese extreme Hektik reinbringt und auch jetzt anfängt schon zu stolpern. Das Spiel ist nämlich noch längst nicht erledigt für diese Ultrareichen, weil immer mehr Menschen verstehen, dass die öffentliche Meinung etwas anderes ist als eine veröffentlichte Meinung, die wir in den Medien lesen. Und aus diesem Drehkreuz kommen die Menschen langsam raus.
Es ist ja gut, wenn man einfach gewarnt ist, wenn man kritisch bleibt, wenn man nicht allzu gutgläubig sich die Meldungen durchliest und wenn man versucht, inhaltlich auf dem Damm zu bleiben. Es ist verständlich, wenn immer wieder Menschen sagen, ich muss eine Ruhepause einlegen, ich kann das nicht mehr ertragen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, immer mal zwischendurch ein paar Tage rausgehen aus den ganzen Meldungen, um aber auch dann aufgetankt und gestärkt, sich wieder weiter zu informieren. Denn wir sehen, wie schnell die Veränderungen jetzt kommen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel spricht ständig jetzt nur noch davon, bei allen Beschlüssen, dass alles sehr schnell gehen muss. Es muss alles sehr schnell entschieden werden. Und auch hier sehen wir das Tempo. Also Kurz wird natürlich auch nicht nur über die Pandemie, sondern auch über den Klima-Lockdown sprechen. Das ist ja das allergrößte Thema, das jetzt bei uns vor der Tür steht. Und alle Weichen werden darum gestellt. Wenn ich an die Worte von Ursula von der Leyen aus Brüssel denke, als sie Sebastian Kurz eingeladen hatte, beziehungsweise umgekehrt, sie war in Wien und hat da das viele Geld angekündigt, dass die EU jetzt wegen exzellenter Zusammenarbeit bezahlt in Sachen Klimawandel, in Sachen Green Deal, in Sachen Digitalisierung, in Sachen Transformation der Menschheit. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Milliardäre, ob sie da in Idaho sich treffen oder eben jetzt hier in Yellowstone oder auch bei der UN, also mit der Eisenbahn werden sie alle nicht anreisen, sondern die kommen natürlich in Jets, hat auch die Bild-Zeitung hier in diesem Artikel dann nochmal bemerkt, dass sie über den globalen Klimawandel beratschlagen, während sie dann mit den Privatjets einfliegen. Ja, und das ist die Doppelmoral, um die es geht. Und gestern hat uns eine Meldung aufgeschreckt, wirklich aufgeschreckt. Ich habe tatsächlich danach Magenschmerzen gehabt, weil ich einfach erkenne, dass auch gar keine Grenzen offenbar mehr vorhanden sind. Denn die Meldung lautet, dass der Ehemann der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Mann heißt Heiko von der Leyen, dass der jetzt als medizinischer Direktor bei einem Gentherapieunternehmen arbeitet seit letztem Jahr. Und er ist medizinischer Direktor des Biotech-Unternehmens Orgenesis. Und dieses Unternehmen kündigt zellbasierte Impfstoffplattformen an, die auf Covid-19 und andere existierende Viruskrankheiten abzielt und auch, hier steht, und andere existierende und aufkommende Viruskrankheiten. Man rechnet also offenbar mit ganz vielen anderen Viruskrankheiten noch. Und es ist die Initiierung eines neuartigen Programms, das auf das Virus und virusinfizierte Zellen abzielt, unter Verwendung ganzer zellbasierter Impfstoffe. Das heißt, es geht um Manipulation, um Genveränderungen am Menschen, Andreas. Und das ist ja, also irgendwie, ist das nicht ein Interessenskonflikt oder irre ich mich da?
Also ich würde das als Interessenkonflikt sehen, aber diese Interessenkonflikte zwischen Politik und Lobbyisten oder eben halt auch Konzerne oder Unternehmer ist überhaupt nichts Neues. Das haben wir natürlich schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder, aber mittlerweile läuft es ja ganz offen ab, dass also die Finanziers beispielsweise, die die Politiker bezahlen, wie zum Beispiel Herr Gates, eben halt von der Leyen gemeinsam auftreten, und das passt natürlich dazu. Ob das nun Frau von der Leyen ist, die mit ihrem Mann Heiko von der Leyen, der jetzt eben halt ein offenbarer Lobbyvertreter ist der Pharmaindustrie und genau in dem Bereich auftritt, wo Geld fließt von staatlicher Seite her und seine Ehefrau quasi dafür mitverantwortlich, und zwar maßgeblich als Führendste, da kommen einem natürlich schon komische Gedanken. Aber das haben wir natürlich bei allen Leuten. Bei Frau Baerbock beispielsweise, ihr Mann, der Daniel, interessanterweise heißt er Hohlefleisch, das ist ganz interessant, als Vegetarierin von Frau Baerbock, also wenn man das...
Da kannst du gar nichts ableiten. Solche Beispiele darf man nicht nennen.
Nein, aber ich fand nur ein ganz, ganz interessantes Wortspiel, fand ich da ganz gut. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Mann eben halt bei der DHL zum Beispiel, das ist wieder ein Postunternehmen, tätig ist und die Postgebühren natürlich auch wieder mit Hilfe von staatlichen Entscheidungen entsprechend zum Beispiel erhöht werden und all diese Dinge. Also das ist nichts Neues, dass da diese permanenten Verbindungen da sind. Wichtig ist, dass man sie bespricht und dass man das eben halt auch ganz offen darstellt. Aber das findet eben überhaupt nicht statt. Frau Merkels Mann ist bei den Leopoldinern, der Herr Sauer heißt er, Professor Sauer. Und das ist auch eben halt so eine typische Geschichte, der ja auch stark mit involviert ist in dieser ganzen Corona-Politik. Also es ist nicht wirklich neu, dass hier starke Verflechtungen herrschen.
Ja, und es gibt aber da noch weitere Informationen, denn das Unternehmen Organisys, also hier heißt es, ist ein bahnbrechendes globales Biotech-Unternehmen, das mit seiner Zell- und Gentherapie-Biotech-Plattform das volle Potenzial personalisierter Therapien und geschlossener Verarbeitungssysteme freisetzt, mit dem Ziel, lebensverändernde Behandlungen am Point of Care für eine große Anzahl von Patienten zu geringen Kosten bereitzustellen. Andreas, was heißt denn lebensverändernde Behandlungen?
Ja, das kann man schwer einschätzen, aber wenn wir das Ganze in Verbindung setzen mit dem World Economic Forum und Herrn Schwab, der davon spricht, dass der Mensch immer mehr eine hybride Funktion bekommt, das heißt also mit der Technik, mit dieser Informationstechnologie, mit der künstlichen Intelligenz verschmolzen wird, was mir persönlich wirklich vorkommt wie in einem absoluten Horrorfilm, so haut mich das tatsächlich um. Und da würde es mich nicht wundern, wenn die Menschen erst einmal genetisch vorbereitet werden müssen, dass die auch entsprechend dann connected werden können mit den technischen Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, da laufen Dinge ab, die jenseits unserer aller Vorstellungsvermögen liegen.
Ja, und Organisys arbeitet auch mit anderen Companies zusammen, zum Beispiel mit Nida Biotech. Das ist auch ein Unternehmen, das Point-of-Care-Zentren in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen in Westeuropa einrichtet. Und Organisys hat bekannt gegeben, dass diese Zusammenarbeit jetzt auch stattfindet, um sozusagen, wie im Moment, ich muss das mal gerade hier, bei diesen Organisys Zusammenarbeit, da werden also mobile Zentren eingerichtet, um eben Zell- und Gentherapien in Zusammenarbeit zu entwickeln. Und das heißt, diese Vereinbarungen markieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Einführung unserer Gerätschaften in ganz Europa und stellen unserer Meinung nach eine weitere Bestätigung unserer Plattform dar, da jedes der jeweiligen Krankenhäuser vor der Unterzeichnung der Vereinbarungen eine umfassende Diligence-Prüfung und so weiter unserer Technologie durchgeführt hat. Also es heißt, in Westeuropa werden da jetzt Gentherapiemaßnahmen mobilen Charakters in die Krankenhäuser gebracht. Andreas, du hast dir mal diese beiden Unternehmen näher angeguckt. Wer steckt denn da so hinter?
Naja gut, wir finden natürlich immer die üblichen Investoren in dieser Firma, in der der Herr von der Leyen, der Heiko von der Leyen jetzt tätig ist als Direktor. Ist es so, da gibt es die Knoll Capital Management, das ist ein Unternehmen in Florida, die mit 8,43% an dem Unternehmen beteiligt sind. Das ist der größte Einzelaktionär. Man muss einfach dazu wissen, dass 8,43 durchaus eine maßgebliche Größenordnung sein kann, weil die Menschen das nicht oft zuordnen können. Man glaubt immer, ab 50% ist man maßgeblich. Dann findet man natürlich auch darunter wieder die üblichen, das ist BlackRock Incorporated. BlackRock Incorporated ist selbst beteiligt als drittgrößter Aktionär, ist gleichzeitig aber auch wieder beteiligt an der Knoll Management, also quasi die auf Platz 1 steht des Ganzen. Also wir sehen das runter bis JP Morgan Chase, also Wells Fargo & Company und so weiter und natürlich eine große Gruppe von Investmentfonds über ETFs, Indexfonds und so weiter, die dort beteiligt sind. Also es ist ein ganz klares Unternehmen, die mehr oder weniger zu denen gehört, in diesem Zusammenhang, die wir die gesamte Zeit besprochen haben.
Zu den Global Players.
Zu den Global Playern, also zu den Entscheidern der Politik und so weiter. Geld regiert die Welt, wir haben es gesagt. Und hier sehen wir dann eine ganze Liste. Es macht wenig Sinn, die Liste zu veröffentlichen. Wir sehen einfach nur eines, dass die großen Unternehmen, die Konzerne, die Kapitalsammelbecken mittlerweile zu nahezu 100% vernetzt sind und in den Unternehmen überall beteiligt sind, mit denen wir zu tun haben. Ob das jetzt um die Climate Change geht oder ob es darum geht, die Veränderungen jetzt eben halt reinzubringen, künstliche Intelligenz oder eben halt Genmanipulier oder Genbehandlungen, so hat es Professor Stefan Hockerts benannt, ne? Also mit das Ganze so zu bezeichnen. Also das ist schon eine klare Linie, die hier sichtbar wird.
Ja, das ist die Linie, die ja auch Klaus Schwab angekündigt hat. Nicht nur von beim WEF, was die Mikrobe angeht, beziehungsweise die Auswirkungen, sondern auch was Cyber Polygon angeht. Cyber Polygon hat ja am vergangenen Wochenende stattgefunden. Planspiele. Spannenderweise, Andreas, wie würdest du das denn einordnen? Spannenderweise ist ja praktisch an diesem Wochenende unendlich viel schon passiert. Also Cyber Polygon, dann die Milliardäre in Idaho, dann die UN-Konferenz, die ja auch in diesen Zeitrahmen reinpasst und reingepackt wurde. Das heißt mit anderen Worten, wäre ich jetzt ein Aluhut, dann würde ich meinen können, dass die sich vielleicht sogar kurzschließen miteinander über irgendwelche Leitungen. Aber das wäre wirklich dann Verschwörung.
Ja, also lieber ein Aluhutträger als ein Kaffeefilter-Nasenträger. Also man muss hier einfach mal sehen, dass die Gefahr sein könnte oder die Wahrscheinlichkeit, dass diese parallelen Veranstaltungen der Ultrareichen und dieses Cyber-Polygon gemeinsam gelaufen ist, zeitgleich, dass da durchaus auch zeitliche direkte Abstimmungen miteinander stattfinden. Also das könnte durchaus sein. Also es geht mal hier ein bisschen hier um dieses Cyber-Polygon, die man hier gemacht hat, es in Deutschland gemacht hat. Und da ging es jetzt vor allem aus deutscher Sicht darum, was passiert, wenn ein Cyberangriff kommt. Auch diesen Rescue-Teams, denen wird ja nicht erklärt, was wirklich tatsächlich läuft, sondern denen wird ja genau dasselbe erklärt, wie es auch in der Politik dargestellt wird und dann von der Presse entsprechend kolportiert.
Ja, und du hast neue Informationen von einigen Whistleblowern, die an dieser Cyber-Polygon Übungen beteiligt waren, und zwar für Deutschland.
Ja, und das ist schon sehr spannend. Es liegen ja drei wirkliche Kampftage, Großkampftage gewissermaßen, hinter dem gesamten Board und dem Team, die das ja alles umzusetzen haben. Wir reden schon seit langem immer wieder über die Rescue Logistik 4.x. Das bedeutet also die Notversorgung von Menschen bei Cyberangriffen und natürlich auch bei den Problemen der Lieferkettenprobleme, die wir hier haben. Interessanterweise wurde dort, wir haben ja einige Informationen bekommen aus dem tiefen Annalen dieser Teams, es werden also auch Kollegen waren dort aus dem russischen Transport- und Infrastrukturministerium. Die waren dabei. Und die Frage, die sich dann dort stellte, ist, Das war für das Team sehr schwer einzuschätzen, weil es sich ja um sehr sensible Bereiche handelte, hier in Europa und in Deutschland oder dort in Deutschland. Und ausgerechnet, dass man denn die Russen damit reingenommen hat, die also wirklich auch an die intimsten Daten rankamen. Und die Frage stellt sich, warum? Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten natürlich, weil Russland ist natürlich einer der ganz großen Lieferanten der EU. Das bedeutet die Rohstoffe, das bedeutet Nahrungsmittel. Russland produziert weitaus mehr, als sie selbst für sich verbrauchen. Und die russische Politik ist an der Stelle wirklich großartig, weil sie sorgen dafür, dass die Menschen auch satt werden. Das heißt, die Nahrungsmittel tatsächlich zur Verfügung stehen. Und das geht also wirklich weit hinein bis in tiefste Entwicklungen.
Also nochmal, die Informanten, mit denen du in Kontakt bist, die waren jetzt bei dieser Cyber-Polygon-Übung dabei. Da kommen wir auch gleich nochmal en Detail zu diesen Informationen. Man fragte sich dort aber, welche Rolle spielt Russland? Du sagst, Russland spielt zumindest eine ganz bestimmte Rolle, nämlich dass sie im Prinzip in ihrem Land mehr produzieren, als sie für sich und die Bevölkerung brauchen und deswegen auch Exporteure sind, unter anderem mit die wichtigsten Exporteure für die Europäische Union.
Genau, und zwar der 5. wichtigste noch vor Japan. Also das ist schon eine ganz wichtige Sache, die dahinter steht. Ob das nun die Grundlagen sind für Bauten wie Zement, ob das aber auch die Fertilizer sind, die Düngemittel sind beispielsweise. Und Zucker und Getreide und all diese Dinge, da würden wir ohne Russland in Europa ganz schön alt aussehen. Und aus diesem Grunde wissen wir natürlich auch, dass dort eine Zusammenarbeit stattfinden muss. Gerade was die Notfallversorgung anbelangt. Und da geht es ja gerade darum, um die Supply Chain und um eben halt die wirkliche Versorgung der Menschen hier entsprechend umzusetzen. Und vielleicht nochmal kurz zu Russland. Das sind übrigens die einzigen, die Zucker horten oder eben halt auch andere Getreidearten in großer Anzahl horten, auch wenn sie noch nicht gebraucht werden, um damit entsprechend Volumen zur Verfügung haben, wenn die Preise zu hoch werden, dass die Bevölkerung damit versorgt werden kann und die Preise dann im eigenen Land unten bleiben. Das sehe ich übrigens als nachhaltige Politik an. Das möchte ich hier auch noch mal kurz sagen.
Es gibt einen Artikel in einem russischen Medium. Wir lassen ja immer gerade so Hintergrundberichte übersetzen, damit wir auch das erfahren, was wir erfahren wollen, nämlich normalerweise lesen wir darüber in den Mainstream-Medien sehr wenig. Und da gibt es einen Artikel, der heißt, die Welt braucht Nahrung und wir können sie liefern. Und ich will da einmal ganz kurz reingehen. Da hat nämlich der Leiter des Landwirtschaftsministeriums Russlands, Dmitri Patruschew, sich geäußert über die Auswirkungen der Pandemie auf den Lebensmittelmarkt, auf die Zuckerpreise und die Aussichten zum Beispiel auf die Rückkehr des Parmesankäses, den es offenbar in Russland derzeit nicht gibt, aus ganz bestimmten Gründen. Und er sagt also, das Landwirtschaftsministerium ist bereit, was du gerade angesprochen hattest, einen staatlichen Interventionszuckerfonds von 500.000 Tonnen zu schaffen. Diese Beschaffung sollte im Herbst erfolgen und der Verkauf im Bedarfsfall, um den Preis auf dem Markt auszugleichen. Und die Agentur hat den Vorschlag bereits bei der Regierung eingereicht. Und es geht dann auch darum, ob man noch zusätzliche Hilfen für die Landwirtschaft bereitstellt und wie viele Jahre es dauern wird, bis Russland die inländischen Nachfragen nach allen möglichen Produkten, die jetzt noch nicht so auf der Liste stehen, befriedigen kann. Das heißt, die sorgen umfangreich vor, Andreas. Die machen Krisenvorsorge auf höchstem Niveau.
Ja, da kann man wirklich nur etwas von lernen. Aber in Deutschland ist es natürlich alles sehr schnelllebig und auch die Qualität der Argumentation ist natürlich relativ überdenkenswert, denke ich mal. In dieser Cyber-Polygon-Geschichte wurden drei Situationen durchgespielt. Vielleicht nochmal das dazu. Es wurde einmal die Malware-Angriffe, das sind ja diese Sicherheitsprogramme, die viele auch auf ihrem Computer haben, mit anschließender Vireninfektion in diese neue Plattform wurden also Angriffe gestartet. Das zweite waren Penetrationstests durch Spezialisten und Freaks, die permanent versucht haben, die Backdoor, also die Hintertür, und der Funktionen der Java-Plattform, das ist ja eine Computersprache, einzubauen und da eben halt Schwierigkeiten zu machen, und Kryptoverschlüsselung, Kryptoverschlüsselung der Datenbank mit IT-Security-Codesystemen. Problem war, diese drei Punkte waren, 40% der Serverkapazität gingen verloren und mussten abgeschaltet werden, was über das Backup abgedeckt werden konnte in diesem Fall. Also man ist da wirklich schon ziemlich angeschlagen gewesen. Da die Rescue-Plattform immer noch in der Testphase ist, ist der Schaden in der Belieferung derzeit noch gering. Wir dürfen nicht vergessen, das war ja ein Original. Ein Angriff, der gemacht wurde, wenn auch nur als Test. Ja, aber im Fall der Fälle müssen hier noch definitiv neue Maßnahmen umgesetzt werden. Es gab einige Krypta-Angriffe auf zwei Logistikunternehmen, die mit absolut heterogenen IT-Landschaften arbeiten. Also die Speditionsunternehmen haben also keine gemeinsame Plattform, auf der sie alle miteinander arbeiten, sondern jeder macht so sein eigenes Ding. Und das ist das Hauptproblem natürlich jetzt für die Rescue-Teams, dafür zu sorgen, im Notfall die Nahrungsmittelversorgung zu regeln, wenn die alle mit anderen Computerprogrammen arbeiten. Wobei das unterm Strich gesehen gar nicht so schlimm wäre, wenn wir eine regionale Versorgung hätten. Aber das haben wir ja nun nicht. Und das heißt natürlich, dass bestimmte Lagerhäuser, in diesem Fall noch für Non-Food-Programme, zurzeit komplett ausgefallen sind. Übrigens immer noch. Also weiterhin sind zwei Lebensmittelverlader ausgefallen und so weiter und können nach wie vor noch nicht liefern. Und dabei handelt es sich zum Beispiel dann um Teigwaren, Nudeln. Und das ist frische Ware und natürlich auch damit heikel, weil es sich um verderbliche Waren handelt. Kurz, das Team hätte die Auswirkungen nicht so massiv erwartet. Der große Angriff war es bisher zwar nicht, aber es hat gereicht, Tage- und wochenlange Nacharbeiten nach sich zu ziehen und bereits jetzt zu unangenehmen Nachwehen zu sorgen. Also wir werden das wohl nicht wahrnehmen. Also in der kommenden Woche werden noch genügend Waren in den Depots sein, weil man natürlich auch vorgesorgt hat zu dieser Veranstaltung Cyberpolygon. Und ich denke mal, man ist auf jeden Fall jetzt sehr nervös und man rechnet schon mit realen Einschlägen. Das haben wir gerade gehabt bei Coop und Milchwerke in Österreich und auch die Behörden, zum Beispiel in Bitterfeld, glaube ich, war es. Ne? Und Speditionen, Verlader und so weiter. Also man rechnet dort in den Teams mit einem eventuell sehr heißen Herbst. Und das ist wichtig. Man hat interessanterweise, um die Notfallversorgung wieder in Gang zu setzen, wieder auf die alten Techniken gesetzt. Nämlich, man baut da jetzt wieder Faxgeräte ein, analoge Telefone und den Postweg als Backup, also wieder aufzuleben.
Also es ist das, was wir eigentlich auch schon empfohlen haben. Ladet euch eure wichtigsten Daten runter, ausdrucken, abheften. Die Federmappe, die wir jetzt beide haben, jeder eine mit Bleistiften, Radiergummi, Anspitzer und Kugelschreibern, macht Sinn. Wer will auch Tinte und Füller? Das heißt, Andreas, die rechnen ja alle selber damit, dass wir in die Steinzeit zurückgebombt werden.
Ja, also was hier ganz deutlich wird, ist eines dabei. Solange man nur in die reinen Logistikunternehmen reingeht, ist es noch eventuell relativ gut noch zu managen, auch wenn es kritisch wird und die Nahrungsmittel dann stark reduziert sind. Das ist ja noch nicht weiter schlimm, solange das Überleben gesichert ist. Wo ein wirkliches Problem gesehen wird, das wären Cyberangriffe, die auch die Stromversorgung insgesamt gefährdet. Im Falle eines Blackouts sind sie völlig überfordert. Das ist mir ganz deutlich geworden bei diesen ganzen Nachrichten, die ich von den Experten dort bekommen habe, zugespielt bekommen habe. Da ist man am meisten beunruhigt drüber. Im Falle eines Blackouts könnte es sein, dass dann quasi alles zusammenbricht. Und da gilt es jetzt, die Vorsorge zu betreiben. Also es könnte ein heißer Herbst vorbestehen. Und deshalb werden wir nicht müde, darauf hinzuweisen, sorgt vor.
Es ist wirklich damit zu rechnen und es ist nicht Panikmache von unserer Seite, sondern einfach das dringende Anliegen, dass jeder, so gut er kann, vorsorgt. Vorsorgt in Sachen Lebensmittel, in Sachen Wasser, Wasserfilter, Strom, Stromaggregat. Habt genügend Teelichter da. Da gibt es ja diese Teelichtöfen auch. Wir haben jetzt noch 2-3 Monate, die sind warm. Aber wenn dann der Herbst und der Winter kommt, dann kann es schon schnell wieder unangenehm werden. Genügend Kerzen daheim haben. zum Beispiel Kurbellaternen, die nicht mal irgendwie aufgeladen werden müssen, oder eben diese Solarpanel, die helfen natürlich auch. Dann genügend Streichhölzer zu Hause zu haben, genügend Papier, und damit meine ich nicht alleine Toilettenpapier, sondern Haushaltspapier, Taschentücher und so vieles mehr. Wir werden nachher noch mal diese Liste des Bundesinnenministeriums einstellen für Krisenvorsorge. Da geht es dann um 10 bis 14 Tage. Unsere Empfehlung ist, versucht für so lange wie möglich vorzusorgen.
Ja, ich möchte noch was zu den Notstromaggregaten sagen, weil viele sprechen mich auch darauf an. Wichtig ist, dass ihr euch diese Gebrauchsanleitung einfach mal anseht, das Ding auch mal testlaufen lasst. Und dann solltet ihr eines wissen: Dieser Motor ist ein Verbrennungsmotor, braucht auch Benzin. So ein Generator nutzt nichts. Ja, ein Generator nutzt nichts, wenn kein Benzin dabei ist. Des Weiteren braucht ein Motor natürlich auch Öl. Und dieses Öl, was du gerade richtig sagst, das ist dieses Motoröl, das ist wirklich wichtig, dass man da entsprechend auch, da gibt es standardisierte Öle, da steht genau drin, anhand eines Codes, was das für eins sein muss. Und man sollte da ein paar von diesen Fläschchen einfach dort haben, um es immer wieder nachkippen zu können, weil die verbrauchen natürlich auch Energie, liefern natürlich auch gute Energie. Das ist nochmal wichtig, dass ich das hier sage.
Ja, und vielleicht mal ein Beispiel, wie leicht es passieren kann. Wir haben ja darüber gesprochen, Herr Schwab und Co., die haben also angekündigt, die Auswirkungen der Mikrobe, die Lockdowns, die Kurzarbeiterjobs, die zunehmen, oder die Arbeitslosigkeit, die Firmenpleiten und so weiter. All das führt natürlich zu Unruhen. Und diese Unruhen brechen als erstes in den ärmeren Ländern aus. Und wir haben gerade eine aktuelle Meldung eingestellt. In Kuba gehen die Leute auf die Straße, weil sie hungern, weil sie kein Essen mehr haben und auch kein Geld für Essen. Und es ist übrigens nicht das einzige Land, wo diese Unruhen losgehen. Auch in Indien und so weiter ist einiges los. Wir versuchen das hier abzubilden, haben auch gerade etwas über Kuba eingestellt. Und dann ist es halt so, dass, wenn solche Unruhen stattfinden, dass das passiert, was hier gerade auch gemeldet wird, dass das kubanische Regime dann einfach das Internet blockiert, den Strom abschaltet, um die Ausbreitung der Proteste zu verhindern. Und so wahnsinnig weit entfernt sind wir in Mitteleuropa auch nicht von diesen Methoden, denn dort ist es natürlich auch Unmut über die Lockdowns und auch Unmut über viele Firmenpleiten, Insolvenzen und so weiter. Das heißt, was dort beginnt, wird irgendwann bei uns auch der Fall sein. Und man muss sich vorbereiten auf große Umwälzungen.
Ja, das ist eben halt der Unterschied, weil wir haben einen Unterschied zwischen Fact News und Fake News. Und irgendjemand ist dann in der Lage, in Anbetracht der Tatsache, dass er den Machtsystemen unterliegt, dass er dann auch entscheiden kann, was eine Fake News ist. Und wenn es dann heißt, da wird irgendeine falsche Nachricht verbreitet, obwohl sie nachweislich richtig ist, wird sie einfach weggemacht, weil sie nicht passt. Auch das läuft ja mittlerweile komplett offen ab. Es wird nicht mehr verheimlicht. Es wird einfach gemacht. Aber man hat die Menschen natürlich auch in diesen letzten 19 Monaten tatsächlich umerzogen. Und das merkt man, weil es gibt die Kluft zwischen den Menschen, die so groß geworden ist, dass überhaupt keine Kommunikation mehr stattfindet. Es gibt die Leute, die kritisch sind, und es gibt die klassischen Mitläufer. Und dazwischen ist jetzt irgendwann nichts mehr. Eine ganz großartige Arbeit in dem Sinne derjenigen, die dieses üble System gerade eingebaut haben. Und genau das wird hier gemacht. Aber die Mitläufer sind passiv, während die Kritiker aktiv sind. Eine kleine Gruppe von Aktiven haben weitaus mehr Energie als eine Riesenmasse von Passiven. Und wenn wir das verstanden haben, wissen wir, und wenn die Gruppe noch so klein ist, sie bleibt insgesamt stärker für die morphogenetischen Felder, die aufgebaut werden. Denn viele bauen gar keine Felder mehr, die denken auch gar nicht mehr, da sind auch keine großen Gedankenformen mehr zu erwarten, sondern die leben einfach nur noch so dahin, torkeln durchs Leben und sagen, ich will in der Vollkasko-Mentalität groß werden und hier den Tod vermeiden. Und die Politiker geben ja mehr oder weniger so eine Art raus: Wenn ihr uns hört, dann vermeiden wir euren Tod. Das funktioniert einfach nicht. Jeder stirbt irgendwann.
Ja, es war gerade ein sehr schöner Gedanke, dass da nicht mal mehr Gedankenformen zu erwarten sind. So habe ich das noch nicht gesehen. Ja, und wie schnell Unruhen stattfinden könnten, haben wir ja schon gesehen in Frankreich mit den Gelbwesten-Demonstrationen letztes und vorletztes Jahr. Und am kommenden Mittwoch, also übermorgen, wird EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans ein umfangreiches EU-Programm vorstellen. Das heißt Fit for 55, also Fit für 55, damit ist wohl gemeint 2055. Und mit diesem Programm, so melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten, ist Widerstand vorprogrammiert. Denn der Kernpunkt ist die Einführung einer Sondersteuer für das Naturgas-Kohlenstoffdioxid, also CO2, welche auf Benzin und Heizöl aufgeschlagen werden soll. Etwas, was Millionen von Europäern direkt im Portemonnaie spüren werden. Und die Angst vor den Protesten, eben nach Art der Gelbwesten in Frankreich, gehe deswegen gerade in der EU-Kommission um, berichtet die dpa. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen, sagt ein EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden will, denn es ist ein großes Risiko für den Willen der Bevölkerung, bei dieser Veränderung überhaupt mitzuziehen. Vor allem ärmere Menschen würden von den höheren Preisen belastet. Und dieser Brüsseler Experte der Denkfabrik Agora, Andreas Graf, bringt es auf den Punkt, heißt es hier, der Schlüssel für die Akzeptanz dieser CO2-Abgabe wird sein, dass wir einen sinnvollen und sozialen Ausgleich schaffen.
Tja, wie soll das stattfinden? Was hier deutlich wird, ist, dass die EU irgendwann mal eine Gruppierung war, die gesagt haben, wir wollen eine Art Gremium haben, wo die ganzen europäischen Staaten miteinander einen gemeinsamen Platz haben, wo sie sich austauschen können. Finanziert wurde das Ganze durch NGOs in erster Linie, im ersten Impuls, sprich eine Lobbyorganisation, eine Art Käse von Lobbyisten, die sich dort in Brüssel niedergelassen hatten und in Straßburg. Und so hat sich das langsam aufgebaut. Und plötzlich wurde das gar keine, ich sage mal, Verbindungs- und Connection-Organisation mehr, sondern es entwickelte sich daraus ein eigenes EU-Parlament. Das Interessante ist, dass dieses EU-Parlament überhaupt keine souveränen Staatsrechte hat oder haben dürfte und auch gar keine eigenen Steuern erheben darf, weil die EU ja so aufgebaut ist, dass die finanziert wird von den einzelnen Nationalstaaten in Form von Abgaben. Mittlerweile hat die EU als Nichtregierungsorganisation die Macht über die Nationalstaaten tatsächlich übernommen. Das bedeutet, dass also die privaten Initiatoren hinter dieser Organisation über den Nationalstaaten stehen. Und das wird hier deutlich. Und wenn wir weiß, dass man in bestimmten turnusartigen Finanzierungsprogrammen regelt, wie die EU finanziert wird. Übrigens bis zum Jahre 2027 ist die Finanzierung der EU geregelt und dann ist es nicht mehr geregelt. Dann müsste wieder ein neuer Vertrag ausgehandelt werden, wie die weitere Finanzierung läuft. Stattdessen fangen sie jetzt an, eigene Steuern erheben zu wollen, nehmen also einen staatlichen Charakter, die Vereinigten Staaten von Europa unter privater Führung. Das ist das, was da alles hintersteht.
Im Prinzip sind wir alle Zeitzeugen oder besser sogar Zaungäste gewesen dieser globalen Veränderungen. Denn wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, Anfang 2000 wurde die D-Mark oder der österreichische Schilling abgeschafft oder die italienische Lira und alles wurde zum Euro umfunktioniert. Das heißt vereinheitlicht. Die Länder wurden vereinheitlicht und nationale Eigenheiten, Traditionen, Identitätsmerkmale der einzelnen Völker wurden verwischt. Also wir haben das gesehen, du konntest bei Aldi und Lidl auch in Spanien einkaufen und die heimischen Tante-Emma-Läden waren verschwunden. Man setzte EU-Normen fest, beispielsweise den Krümmungsgrad der europäischen Salatgurke und wenn sie weiter gekrümmt war als zugelassen, dann durfte sie gar nicht verkauft werden. Also all diese Irrsinnigkeiten haben wir alle erlebt, mehr oder weniger, wenn jetzt ganz junge Leute hier zuhören, natürlich haben sie es nur in Ausläufern mitbekommen, aber unsere Altersgruppe hier auf jeden Fall. Also wir, die wir jetzt erwachsene Kinder haben, sozusagen, und vielleicht noch ein paar alte Eltern, das ist so die Babyboomer-Generation. Und Andreas, wenn man jetzt das Resultat sieht, wo wir stehen, es sind ja alles Entwicklungen gewesen. Und es gab immer Warner, es gab immer Menschen, die sich dagegen gestellt haben, so wie wir jetzt warnen und sagen, passt auf, also wenn die und die Entwicklungen so und so weitergehen, dann werden wir das und das zu erwarten haben, was offenbar das Ziel ist. Also auch Frau Merkel spricht ja von dem großen Weltordnungsplan oder der neuen Weltordnung. Das ist Fakt, das ist auch keine Verschwörung. Das heißt mit anderen Worten, ist es jetzt mehr oder weniger die Auswirkung der Tatenlosigkeit, des Akzeptierens, ohne etwas dagegen zu tun, des Mitlaufens, dass jetzt plötzlich die Masse in die Zange gerät, also nicht nur die Masse, alle im Prinzip, um zu erkennen, wow, jetzt sind wir zu weit gegangen?
Ja, das läuft ja schon seit vielen Jahren ab und seit vielen Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten. Und wir haben eine Situation, wie ich es immer sage, im Parlament, dass wir eine Gruppe haben von Lügnern und auch Verlogenen. Die sind einfach da. Ich möchte das so deutlich sagen, weil es sind ja heute die Belege da, dass zum Beispiel der Euro sich herausgestellt hat als dümmste Entscheidung für oder besser gesagt gegen Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Weil wenn wir heterogene, also unterschiedliche Wirtschaftskräfte haben, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Wirtschaftskräfte, dann brauchen wir auch unterschiedliche Währungen, weil die Währungen das Blut sind im Organismus der Ökonomie. Und dass man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Währung abzuwerten, aufzuwerten, um dann Ungleichgewichte auszugleichen. Stattdessen findet das heute statt über tatsächliche Geldflüsse. Das führte zu einer noch größeren Ungleichgewichtung, die wir heute haben. Und das ist das Ergebnis, welches wir heute haben. Und die Leute, die das damals entschieden haben, das waren nicht die, die die Entscheidung verkündet hatten. Das war nicht der Bundeskanzler oder das waren auch nicht die Leute, die da aufgetreten sind als Lobbyisten, sondern das waren die Experten im Hintergrund. Die wussten sehr wohl, was da kommt. Und das Problem war, was dort rausgekommen ist, war eine Lüge. Der Unterschied zwischen Lügner und Verlogen ist, der Lügner kennt den Kern der Wahrheit und sagt bewusst das Gegenteil von dem. Wenn wir also an irgendetwas verändern wollten, müssten wir versuchen, an die Moral und auch an das Gewissen der Lügner appellieren. Aber die große Masse, ich nenne sie Parlamentsfüllmasse, besteht auch aus einem Großteil aus Verlogenen. Und diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die meine ich jetzt natürlich auch. Das heißt, die glauben das selbst, was sie sagen. Und sie sind auch nicht mehr für irgendwelche Argumente zugänglich, weil sie Argumente nicht einmal mehr logisch ableiten können, nicht einmal mehr verstehen können. Und dagegen, gegen dieses System, steht eine große träge Masse, die mehr oder weniger sagen, Politik interessiert mich nicht. Man könnte genauso sagen, ich interessiere mich nicht für mein Leben. Das ist dasselbe, was ich sagen würde, wenn ich mich nicht für Politik interessiert. Das ist kein Autorennen oder Tennisspielen, wofür man sich nicht interessiert, sondern das sind die Grundlagen und die Rahmenbedingungen für das Leben selbst.
Ja, es betrifft einen selbst. Diese Veränderungen formen unser Leben, formen die neuen Gesetze, die neuen Leitlinien und wir haben uns dem zu fügen. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass Klaus Schwab ja angedeutet hat oder er hat sehr klar ausgesprochen, dass wir in absehbarer Zeit kein Eigentum mehr besitzen werden, die Menschheit, und glücklich sein wird damit. Und schon sehen wir also, wir hatten drüber gesprochen, Miele und Bosch, du kannst jetzt Waschmaschinen mieten, du kannst Trockner mieten, du kannst einen Kühlschrank mieten und das Neueste, was ich gesehen habe, du kannst auch einen Kinderwagen mieten für 32 Euro im Monat. Ist natürlich sogar eine logische Sache, wenn du jetzt nicht melancholisch bist und sagst, ich möchte den Kinderwagen für mein Kind aufheben, wie viele das tun, sondern wenn du sagst, ich brauche den nur ein paar Monate und dann brauche ich ihn nicht mehr, dann gebe ich ihn wieder weg. Es erreicht die Menschen ja auf jeden Fall ein solcher Vorschlag. Und ob du jetzt 200 oder 300 Euro für einen Kinderwagen als junge Familie investierst oder ihn eben mietest, was am Ende dann vielleicht günstiger sein könnte, nicht sein muss, dann kann man sich vorstellen, dass diese jungen Leute diese Entscheidung treffen werden. Und so wird jetzt, wir werden das, bitte achtet drauf, wenn ihr jetzt Angebote lest und einkaufen geht, wir werden jetzt in eine Mietgesellschaft umfunktioniert werden. Es wird ja auch Häuslebauern beispielsweise schwerer und schwerer gemacht. Ihr sollt mieten, ihr sollt Autos mieten. Wir haben, ach, diesen Artikel, den werde ich nochmal für den Mittwoch vorbereiten, dass zum Beispiel Autos jetzt vermietet werden sollen für Gelegenheiten, wo man mal eins braucht, und ansonsten soll man gar kein Auto mehr besitzen. Das heißt, Andreas, wie würdest du das denn einordnen, wenn man jetzt global versucht, den Menschen daran zu gewöhnen, dass er nichts besitzt, sondern alles zu mieten hat?
Ja, das ist ja die Abschaffung des Eigentums und das ist eine sehr große Gefahr. Übrigens regt es auch nicht an, wenn ich mir etwas miete, besonders pflegsam mit den Sachen umzugehen, die ich miete. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sehen Menschen, die in einem Mietwagen einsteigen, den sie sich irgendwo mieten, und der Wagen ist kalt und sie ziehen sofort die Gänge hoch und lassen den Motor hochheulen, weil sie sagen, ist ja nicht meins, gehört mir ja nicht. Ob das nun gerade wirklich zum sorgsamen Umgang mit der Natur führt, das sei mal dahingestellt. Bei Eigentum sind die Leute weitaus vorsichtiger beim Umgang ihres eigenen Vermögens, welches sie dabei haben. Ja, das Interessante, was sich hier für mich stellt, ist, wenn einer einen Kinderwagen mietet und niemand mehr Eigentum hat, ja, wem gehört denn der Kinderwagen jetzt eigentlich? Irgendeinen Eigentümer muss es doch geben. Wem gehört das Auto? Wer hat das Recht, ein Auto zu vermieten? Also muss es doch für eine bestimmte elitäre Gruppe noch ein Eigentumsrecht geben. Ich halte die Abschaffung des Eigentums so für das wirklich Dümmste. Ich bin auch gegen ein unendliches Eigentum, ganz eindeutig, weil es gibt ein, aus meiner Sicht, standesgemäßes Leben, dass man seinem Stand entsprechend leben darf. Man muss nicht runterliegen, wenn man stark, wenn man ordentlich ist und seine Arbeiten macht, aber man sollte auch nicht drüber liegen. Und wenn wir aber Menschen haben, die Millionen und Abermillionen pro Tag alleine durch Zinserträge bekommen, auch wenn sie den ganzen Tag nur in der Sonne sitzen, dann läuft etwas aus dem Ruder. Und genau von denen offenbar geht es aus, dass man sagt, die dürfen kein Eigentum mehr haben, sondern sie sollen nur noch mieten. Und ich vermute, dass dahinter steht, dass sie dann die Eigentümer sind, diese Ultrareichen, und nur noch die Menschen mieten. Und das ist natürlich dann ein Kraken, der mehr oder weniger die gesamte Erde im Griff hat. Denn wenn dann plötzlich einer nicht mehr so konform ist mit seinem Sozialpunktesystem, dann kriegt er auch kein Auto mehr gemietet oder sonst irgendetwas. Also es ist schon wie in einem Science-Fiction aus den 80ern.
Was würdest du denn jetzt denjenigen empfehlen, die das jetzt hören und eigentlich schon wieder den Mut verlieren wollen und sagen, ja, es hat ja sowieso alles überhaupt keinen Sinn, das sind ja ganz schreckliche Entwicklungen, ich lege mich jetzt ins Bett, ziehe die Vorhänge zu und habe Depressionen?
Nein, gar nicht, im Gegenteil. Ich habe ja vorhin gesagt, und das ist mir wichtig, dass es immer mehr Menschen verstehen werden. Es gibt eine ultragroße Gruppe von Menschen, die offenbar einfach so mit halb geöffneten Augen irgendwo hinterher torkelt und die nicht drüber nachdenken und die auch eben halt keine Gedankenformen mehr haben, die sich aktivieren können, um damit morphogenetische Kräfte aufzubauen. Aber es gibt immer noch eine große Gruppe von Menschen. Und selbst wenn es nur 10% beispielsweise sind in Deutschland, die ungeimpft bleiben und ihren Kopf gerade behalten und sich ihre eigenen Gedanken machen, sind das immer noch 8 Millionen Aktive. Gegen diese 8 Millionen Aktive können 72 Millionen Passive übrigens nichts ausrichten. Das sehen wir ja jetzt auch analog in dem jetzigen Machtsystem. Wir haben eine Handvoll Menschen, die in der Lage sind, eine riesengroße Gruppe von Menschen, nämlich die Masse der Menschen, in Angst zu versetzen. Aber diese kleine Gruppe, die dort existiert, der normalen Bürger, der Freidenker, die lassen sich eben halt nicht eindampfen. Aus diesem Grunde bin ich wirklich guter Dinge, dass wir wussten, dass dieses Nadelöhr sehr eng wird. Wir wussten, dass da eine Riesentalsohle auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, dass das Dunkel schon längst verloren hat.
Ja, also bitte, wer ein bisschen Kraft tanken möchte, gerne, gerne schaltet das Abendgebet ein. Wir haben heute wieder eins und wir beschäftigen uns ja damit, wie wir das morphogenetische Feld sinnvoll aufbauen können mit Licht und Kraft und Heilung. Und das können wir. Und jeder Einzelne findet seine Kraft in der Natur. Denkt daran, dass das jetzt das Wichtigste überhaupt ist, dass ihr draußen seid, dass ihr euch mit den Energien der Wesenhaften verbindet. Ich erinnere nochmal, anfangs der heutigen Sendung haben wir gesprochen über Neptun, der wirklich wie aufgekreuzt ist da vor der Küste Englands und wie ein großer sogenannter wesenhafter Helfer thront und uns ankündigt, es werden andere Zeiten kommen. Und das sind keine Fantastereien, sondern man muss einfach die Sprache der Wesenhaften wieder lernen. Man muss die Zeichen erkennen, lernen. Das müssen wir alles neu lernen, weil wir haben das gelöscht in den letzten hunderten Jahren, weil es den Menschen ausgetrieben wurde. Weil natürlich Menschen, die über solche Dinge gesprochen haben, auf Scheiterhaufen verbrannt wurden als Hexen oder als Hexenmeister. Und ja, und dadurch wurde natürlich innerlich vieles abgeschnitten. Und das müssen wir wieder aufbauen. Das schaffen wir auch, wenn wir es nur wollen. Und ich will noch mal ganz kurz hier in diese Meldung, die wir zum Schluss hatten, Andreas, Fit for 55 heißt in diesem Fall 55% Einsparung von CO2. Und ich will noch mal ganz aktuell hier kurz reingehen. Begleitet werden soll dieses EU-Projekt von schärferen Vorschriften für den CO2-Ausstoß von Autos als bis jetzt schon. Und wenn diese weniger verbrauchen, dann fällt auch die Belastung für die Nutzer geringer aus. Aber es hängt von der Strenge der neuen Vorschriften für den Ausstoß bei Autos ab, ob es sich, es wird hier ganz offen gesagt, faktisch um ein Verbot des Verbrennungsmotors durch die Hintertür handeln wird. Das sagen Beobachter. Und all das, was die EU da jetzt plant, liegt auf der Hand. Das wird schwierig werden. Es wird zu Stromausfällen führen, denn die Erzeugung von Strom und Energiestoffen, auch Kraftstoffen, ist natürlich nach Jahren jetzt des Ausbaus alternativen Quellen noch immer weitgehend von Kohle, von Erdöl, von Erdgas abhängig. Und eine Volkswirtschaft wie die deutsche kann natürlich dies nicht komplett mit Hilfe regenerativer Quellen wie Wind und Solar betreiben. Und es liegt natürlich auch an der fehlenden Planbarkeit dieser Energiequellen. Anders ausgedrückt schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, muss zwingend auf plan- und steuerbare Elemente wie Kohlekraft, Atomkraft, Gaskraft zurückgegriffen werden. Und ja, auch das wird natürlich dazu führen, dass die Kosten explodieren. Die Explosion des Strompreises in Deutschland wurde ja hier auch schon mehrfach angesprochen durch die Abschaltung von Kohle- und Atomkraftwerken. Und hier heißt es, von der Politik völlig außer Acht gelassen wird derzeit zudem noch die Problematik, dass die Produktion von Elektroautos und auch von Anlagen zur Erzeugung von alternativem Strom extrem energieintensiv ist und auf neuen weltweiten Lieferketten für knappe Rohstoffe wie Kobalt, Lithium und weitere Industriemetallen fußt. Und gerade auch im Bereich dieser Rohstoffe haben wiederum Verknappung und Verteilungskämpfe einen inflationären Impuls ausgelöst, welcher noch auf die zu erwartenden Zusatzkosten für die Bürger Europas hinzugerechnet werden muss. Das heißt, es wird eben einfach auch sehr, sehr teuer. Und was würdest du denn sagen, kann man denn sich davon überhaupt unabhängig machen?
Naja, nicht wirklich. Also man könnte es schon, aber dann müsste man nachhaltig denken. Und dazu sind natürlich die Mächtigen nicht bereit. Und die Masse versteht es sowieso nicht und denkt nicht einmal darüber nach. Die Masse denkt wirklich darüber nach, wer jetzt Europameister wird. Oder ist das schon entschieden? Ich weiß das gar nicht. Beim Fußball wird oder was auch immer. Oder ob denn die Reise nach Mallorca wieder nötig sein wird oder dass das wieder machbar ist. Solange das die Menschen eben halt im Fokus haben, werden sie nicht wissen, um welche ernste Situation es sich hier handelt. Wir werden in der Lage sein, eine regionale Versorgung der Menschen wieder aufzubauen. Und das wird kommen, denn wir wissen nicht, wozu das führt. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Menschheit sehr, sehr stark reduziert wird durch diese Maßnahmen. Nicht nur durch Selbstmorde, sondern auch beispielsweise in den Drittländern, wo 130 Millionen laut UN Menschen plötzlich an Hungertod sterben und eben halt durch die Shutdown-Maßnahmen. Das heißt, hier findet ja etwas statt, was man kaum in Worte zu fassen wagt. Das ist ja so unfassbar, was da gerade abläuft. Und an der Stelle müssen wir natürlich sehen, dass trotz alledem die aufrechten Denker, die sich vorbereiten, übrig bleiben. Und dann wird eine neue Struktur entstehen, weil dann auch die Machtstrukturen der Ultrareichen irgendwann nicht mehr so wirklich funktioniert. Übrigens vom Stromausfall sind natürlich auch die Ultramächtigen nachher betroffen. Die können das auch nicht bis in alle Ewigkeit mit irgendwelchen Notstromaggregaten machen. Also unterm Strich gesehen haben wir eine extrem spannende Zeit. Und ich glaube, durch regionale Strukturen der Eigenversorgung, durch eine wieder Besinnung auf die Dörfer, auf die Familie, auf die Sippe, die es damals gab, werden sich wieder entsprechende soziale Strukturen entwickeln, wie wir sie früher einmal hatten. So hat es die Natur vorgesehen. Wir sind mittlerweile entweder sozialistisch gesehen Kapitalfaktoren oder kapitalistisch gesehen sind wir eben Wirtschaftseinheiten. Wir sind aber seelisch beseelte Menschen, wir sind geistige Menschen mit Bewusstsein und eigenen Verantwortungen gegenüber uns selbst. Das will man uns wegnehmen und das wird nachhaltig nur für diejenigen gelingen, die sich nicht wehren.
Die sich nicht wehren, weil sie nicht Bescheid wissen, weil sie nicht informiert sind und weil sie kein etwas klareres Bild vor Augen haben. Wie bitte?
Oft auch nicht werden wollen. Viele wollen nicht. Wie viele Menschen kenne ich, die mir sagen, und ihr kennt das mit Sicherheit auch, ihr lieben Zuhörer jetzt, dass ihr in eurem Umfeld sitzt und ihr sagt, die sagen die Menschen, hör auf damit, ich will es gar nicht wissen. Ja, ich meine, was soll ich denn dazu sagen? Das ist eine eigene Bankrotterklärung und das muss man dann auch respektieren.
Ganz genau. Wachsam sein und wach bleiben, also auf dem Laufenden bleiben. Aus meiner Sicht könnt ihr sehr viel Kraft schöpfen aus den drei Bänden im Lichte der Wahrheit. Dort wird diese Zeit, in der wir jetzt sind, beschrieben. Und es wird auch beschrieben, wer in die Trägheit fällt, geistig. Wer einfach so weitermachen will wie bisher, der wird sehr große Mühe haben, mitzuhalten bzw. standzuhalten. Und ihr seht ja, in welcher Affengeschwindigkeit die das Ding durchziehen. Also ich hätte ja mit vielen gerechnet, aber ganz ehrlich, das habe ich nicht geglaubt. Dass es so schnell geht, dass von allen Seiten mehr oder weniger der Sack zugebunden werden soll, damit die Macht dann in der Hand von ganz, ganz wenigen Menschen liegt, die jetzt gerade wie Richard Branson ins All fliegen und Herr Bezos will ja auch ins All fliegen und man will die Venus besetzen und den Mars besetzen und will den Mond bewohnbar machen. Tja, also wenn man meint, dass man hier schon alles geschafft hat auf der Erde, ohne die Naturgesetze zu beachten, ohne sie überhaupt zu kennen oder ohne überhaupt den Schöpfer wahrzunehmen. Ja, da kann man nur sagen, wir werden sehen, wie das am Ende ausgeht. Und deswegen, wir machen mal heute ein bisschen früher Schluss. Ich hätte zwar noch ein Thema gehabt, aber Andreas schmeißt die Disco an hier. Wir machen ein bisschen früher Schluss und sprechen jetzt lieber kurz noch mal darüber, dass ihr alle auch durch ein Gebet, durch die Verbindung mit oben in die Kraft kommen könnt. Und wenn ihr mal hinten überfallen wollt, denkt immer daran, lasst euch nicht zu weit runterfallen, sondern reißt euch hoch, tanzt, singt, macht das, was euch Spaß macht, schart eure Familie um euch, eure Freunde, solange es geht, bis der nächste Lockdown kommt, genießt eure Zeit. Und zwar auf die Weise, die gesund für Körper und Seele ist. Denkt an ein gesundes Essen, gesunde Ernährung. Denkt an euer eigenes Gemüse möglichst. Und wenn es auf dem Balkon ist, wir bekommen so wunderschöne Bilder von euch, wie auf kleinstem Raum möglich ist, dass man eine kleine Vorsorge für sich bereiten kann. Bleibt in eurer Kraft. Dieses Dunkle geht vorbei. Auch wenn da neue Schrecken kommen. Ich komme nochmal auf Jesaja 8. Da heißt es für diese Zeit, rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel. Und dieses Rüsten heißt, ihr müsst immer wieder in eure Kraft kommen, bevor ihr wieder erschreckt über ein neues Thema. Und hier ist Immanuel heißt, das ist der Heilige Geist, der Weltenrichter, der schon im Gange ist. Und der auch seine hohen Helfer uns zuweilen am Himmel erblicken lässt. Ja, in diesem Sinne, Andreas.
Ja, wir freuen uns nun auf einen schönen Tag. Die Welt ist bewegt, die Zeitqualität dreht sich. Aber wir werden es gemeinsam durchstehen und wir freuen uns, dass ihr uns so treu immer wieder zuhört. Alles, alles Liebe.
Macht's gut, bis heute Abend. Ciao.
Tschüss.